NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise. Anne Lenk ist seit dieser Spielzeit leitende Regisseurin am Hamburger Thalia Theater. Schon vor dem Intendantenwechsel hat sie hier inszeniert zu Zeiten von Joachim Lux, zuletzt Lessings Emilia Galotti. Die erste Saison von Sonja Anders hat sie eröffnet mit Shakespeares Was ihr wollt. Klassiker neu lesen, entstauben, wie es dann meistens heißt, ist eine ihrer Spezialitäten. Jetzt steckt sie allerdings mitten in den Proben für ein zeitgenössisches Stück. Anne Lenk, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Finde ich auch.
The Boys Are Kissing von Zac Sarafshan hat Anfang Juni Premiere, ist eine deutsche Erstaufführung und wird vermutlich, würde ich jetzt mal behaupten, an vielen Bühnen nachgespielt werden. Ist eine sehr flotte, bissige Komödie. Zuletzt haben Sie ja vor allem Klassiker inszeniert. Ist es dann vielleicht auch sogar schwieriger, sich mit so einem aktuellen Stoff zu befassen für Sie jetzt?
Ja, da liegen Sie richtig tatsächlich. Ich hätte das nicht erwartet, aber ich bin überrascht, wie aufwendig das ist inhaltlich, weil vielleicht ist es aber auch ein Komplex, den wir KünstlerInnen haben, dass man dann immer denkt, man müsse es anfüttern und ganz viel zumindest sich gedanklich bereichern und unterfüttern und so weiter. Und jetzt habe ich auch nochmal gedacht, vielleicht ist auch, dass ich mich viel mit Sprache beschäftigt habe, mit Kleist und auch Schiller zum Beispiel, da habe ich, glaube ich, viel gelernt, was Rhythmus betrifft und so weiter. Und das suche ich wahrscheinlich jetzt einfach und arbeite so lange, bis Inhalt und Rhythmus etwas miteinander zu tun haben, ne? Bis es Bögen und Strukturen gibt. Und das ist aber auch in der Komödie natürlich sinnvoll wahrscheinlich.
Ich würde jetzt mal denken, unbedingt. Also Rhythmus und Tempo braucht ja eine Komödie normalerweise. Ist die Sprache dann einfach auch vielleicht zu nah dran?
Ja, das ist so, sie ist übersetzt. Und ich finde, das hört man und damit beschäftigen wir uns auch manchmal. Das ist, wenn man so nah am Alltäglichen ist, dann fällt alles auf, was nicht ganz alltäglich ist. Und da gibt es viel Deutungsraum und viel persönliche Meinung, Haltung dazu. Und das ist bei Klassikern nicht so. Ich mache dann immer Sachen, die sehr krude sind, übersetze ich neu, weil natürlich die Sprache hat sich verändert. Manche Wörter versteht man heute nicht mehr. Und ansonsten arbeitet man sich an diesem Kruden ab. Meistens findet man ja auch einen Schatz darunter. Und mit Alltagssprache fällt uns das schwerer.
Wenn ich jetzt noch mal das Bild aufnehmen würde von dem Entstauben, könnte man sagen, Sie wischen eigentlich sehr gerne Staub.
Ich glaube, ich habe so ein unglaubliches Bedürfnis, auf Dinge aufmerksam zu machen. Also, dass ich Theater mache, ist einfach, weil ich nicht schreiben kann, weil ich nicht sprechen kann, weil ich nicht durchsetzungsfähig genug bin, Politikerin zu sein oder so. Aber es gibt immer diesen Drang, Dinge zu erzählen, darauf aufmerksam zu machen. Und ich finde, da schlummern so viele Fragen und Themen, die wir heute haben, in allen Stücken, die ich gemacht habe. Und die werden manchmal, wurden die in den 50er Jahren, 70er Jahren, 80er Jahren irgendwie interpretiert von irgendjemandem und davon will ich den Staub wegwischen. Also von irgendwelchen trendigen Interpretationen, die aus irgendeinem Zeitgeist kommen, der aber so wie das Allgemeingültige oder das, was Menschen ausmacht und was uns zueinander zieht und so weiter, was das verwischt sozusagen.
Aber jetzt mal ganz banal gefragt, Staubputzen zu Hause tun Sie wahrscheinlich nicht so gerne, oder?
Nee, ich habe ja keine Zeit. Ich muss ja immer im Theater Staub wischen.
Sie haben Musik mitgebracht für diese Stunde. Viel Klavier dabei, habe ich festgestellt. Es geht los mit der Träumerei aus den Kinderszenen von Robert Schumann mit Martha Argerich. Was verbinden Sie damit?
Ich verbinde damit eine Autofahrt mit einem tollen Kollegen, Peter Simonischek, den ich so 2019 kennengelernt habe und der mich fasziniert und an den ich viel denke, weil er sehr, sehr, sehr unterstützend war als Kollege. Einfach jemand, der viel gesehen hat und mit dem ich einen tollen Kontakt hatte über die Arbeit hinaus. Und das ist immer, wenn man noch sich so ins Berufsleben reintastet, einfach toll, wenn man Menschen hat, die ihr Mut machen. Und das ist verbinde ich so mit Peter. Und weil es ihn jetzt seit einer Zeit lang nicht mehr gibt, sind so die Erinnerungen natürlich dann wertvoller, wie so eine Autofahrt mit Musik.
Musik
NDR Kultur à la Carte mit der Regisseurin Anne Lenk. Träumerei aus Schumanns Kinderszenen in dem Stück The Boys Are Kissing, das Sie gerade proben am Hamburger Thalia Theater, geht es um eine, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, ganz bestimmte Kinderszene, die für wahnsinnig viel Aufsehen sorgt. Es sind zwei neunjährige Jungen, die sich auf dem Schulhof küssen und darauf explodiert eigentlich alles. Es fängt noch ganz klein an, die Eltern treffen sich verständig, wie man das so tut. Ein lesbisches Paar, ein heterosexuelles Paar und so nach und nach eskaliert das eben zunehmend. Und es gibt eigentlich keine Figur am Ende dieses Schlagabtausches, die noch in Anführungszeichen heil ist. Also alle bekommen Risse. Es wird deutlich, wie wenig tolerant auch manch einer ist in dieser Runde, der sich für besonders tolerant hält. Es geht eben um diese Vorurteile, Erwartungen. Für den heterosexuellen Vater zum Beispiel ist vollkommen klar, dass es natürlich der andere Junge ist, der zuerst geküsst hat, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben ja gerade schon, ich möchte sagen, von Ihrer Leidenschaft gehört für ältere Stoffe. Es ist wirklich lange her, dass Sie einen aktuellen inszeniert haben. Was hat Sie jetzt eingenommen für dieses Stück?
Meistens sind so Stückentscheidungen, da spielt ganz vieles mit rein. Und in dem Fall hat es damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass es für unser Publikum irgendwie schön ist, dass da Themen drin vorkommen, die uns beschäftigen, die wichtig sind. Und dass man denen mit Humor begegnet, fand ich toll. Und ach, ich habe irgendwie Lust gehabt auf direkte Sprache und all das. Und manchmal wollen die Theater auch unbedingt Klassiker. Ne? Da gibt es ja auch einen Markt. Und insofern ist es total schön, mal wieder, es ist wie so eine Kur.
Und trotzdem sagten Sie ja schon gerade, das ist nicht so ganz leicht, da auch den Zugang zu finden. Wie gehen Sie da mit dem Ensemble voran? Das ist ja, also ich habe es bisher nur gelesen, ich habe es noch nie auf einer Bühne gesehen. Es ist ja auch eine deutsche Erstaufführung. So ein, ich würde es jetzt mal beschreiben, well-made play, also wirklich so ein Konversationsstück, was mich in vielerlei Hinsicht auch an Jasmina Rezas Erfolg Der Gott des Gemetzels erinnert hat. So dass Figuren ja auch gar nicht so in dem Sinne jetzt psychologisch unbedingt so plastisch werden. Also wie gehen Sie da dann rein mit einem Ensemble?
Bei uns ist es gerade so, dass wir uns neu kennenlernen. Das Ensemble lernt sich neu kennen. Da haben einige Leute schon miteinander gespielt, aber es sind auch viele Erstbegegnungen und das spielt auch gerade rein, dass man sich kennenlernt gegenseitig und die Figuren. Es ist immer die Suche nach einer Psychologie, irgendwie einer Tiefe. Warum sagt jemand etwas? Wo sind die Ängste? Und wir sind zum Teil auch selber Eltern. Dann ist eher immer so die Balance, lasst uns nicht die erstbesten Klischees bedienen und trotzdem nachvollziehbare Figuren erzählen sozusagen. Klischees dienen ja auch oder die helfen ja auch Dinge zu erkennen oder einen Wiedererkennungseffekt zu haben. Und ich glaube, das kreist ja schon um Ängste. Die Eltern sagen ja immer, nee, wir sind gar nicht so, aber am Ende sind einfach die Kinder das Wertvollste, was wir haben und unser wundester Punkt. Und deswegen kommen die in so absurde Situationen und entwickeln diese Kräfte, in denen sie sich daneben benehmen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen ihr Kind beschützen. Und so entsteht natürlich auch Komik aus der Not heraus. Und diese Not zu finden, bevor man sagt, da ist jemand doof oder jemand ist unflexibel, wie kann das auch irgendwie berührend sein?
Sehen Sie denn auch Parallelen tatsächlich zu Der Gott des Gemetzels?
Ja, die sind ja schon in der Grundanlage sozusagen. Zwei Paare treffen sich, um etwas zu besprechen. Und bei uns ist es ja so, dass noch zwei Schutzengel dazukommen. Und das hilft und macht das schon sehr viel reizvoller jetzt für mich, als wenn es nur diese vier Leute gäbe, die sich treffen.
Tatsächlich, weil ich dachte, wie geht man damit um, wenn man plötzlich in so einer Vorlage zwei queere Schutzengel hat?
Ja, das sind die Schutzengel der queeren Community. Ob die selber queer sind, wissen wir nicht genau.
Habe ich so verstanden, aber ich habe es ja auch nur gelesen.
Ich weiß es auch noch nicht. Nein, ich glaube, das ist schon toll, weil das ist was total Absurdes. Und mir macht es so Spaß, das gerade ernst zu nehmen. Also sich vorzustellen, was wäre, wenn? Wie sind Engel? Sind die so, wie wir uns die vorstellen? Sehen die aus, wie die auf Bildern in der Kirche aussehen? Und wie würden die sich verhalten, wenn? Und diese Engel verwandeln sich ja in Menschen aus dem Leben dieser Eltern und bringen dadurch etwas Surreales und auch nochmal eine Umdrehung seltsamer, komischeres ins Spiel. Und das ist schön, weil man immer weiß, jetzt ist Zauberei im Spiel. Wissen die bei Shakespeare, wenn man weiß, da wird jemand verzaubert und dann ist es wie so eine Legitimation, nochmal mehr absurd zu suchen.
Ich finde es für mich immer sehr, sehr schwer, wenn ich Texte nur gelesen habe, gerade auch Theatertexte, weil sie ja letztendlich auch für die Bühne geschrieben sind. Was passiert bei Ihnen, also wenn solche Texte anfangen, Körper zu bekommen?
Ich finde, das ist eine super tolle Frage, finde ich. Habe ich viel drüber nachgedacht. Oder ich kenne das vom Lesen und vom auf die Bühne gehen. Also mittlerweile natürlich lese ich Stoffe schon anders, weil ich weiß, die werden später im Raum stattfinden. Also Sprache im Raum. Und das ist das, was mich daran interessiert, an diesem Gesamtkunstwerk. Das ist Architektur. Also, dass ein Bühnenbild auch immer ein Rahmen ist für eine, manchmal auch Zeitlichkeit und diese Sprache im Raum. Am extremsten ging es mir so bei Jelinek. Da habe ich die Winterreise gemacht am Thalia Theater vor einigen Jahren. Und ich finde Elfriede Jelinek zu lesen, die Theaterstücke, sehr schwer. Man muss dann irgendwann laut lesen und es ist eine Qual trotzdem. Man findet es klug und toll und trotzdem ist es anstrengend. Und wenn so ein Text aber plötzlich im Raum stattfindet, ich fand das wahnsinnig faszinierend, dass man merkt, dafür ist der Text gemacht. Der muss klingen. Und dann wird dieses Netz oder die Kugeln, die sie so aus Sprache spinnt, dieses Nichtlineare, erst greifbar, plastisch. Und das zu proben war wahnsinnig aufregend. Also ich weiß, dass ich da sowieso so fast schlaflos durch die Wochen gegangen bin und dachte, was erlebe ich da gerade? Und insofern ist das auch im Vergleich zur Literaturwissenschaft, denke ich immer, Leute, ihr könnt euch da irgendwas ausdenken, worum es gehen mag bei Texten. Es ist, wenn zwei Leute miteinander sprechen, was anderes, als wenn das nur niedergeschrieben ist sozusagen. Und das würde ich immer mit reindenken. Aber wie gesagt, das macht man, ist halt mein Beruf. Und trotzdem gibt es die Überraschungen, wenn man dann probt. Man kann sich nicht alles vorstellen. Das ist dann auch oft so, oh, darum geht's eigentlich.
Sie haben ja gerade Elfriede Jelinek und die Winterreise schon erwähnt. Sie haben sich gewünscht, gefrorene Tränen von Schubert aus der Winterreise, gesungen von Ian Bostridge. Er wird begleitet von Live Ove Arnsnes. Anne Lenk, Sie haben gerade gesagt, wenn dann Texte auf der Probebühne, auf der Bühne lebendig werden, sehen Sie sie natürlich anders, aber verstehen manche Dinge auch erst so richtig. derzeit proben Sie ja für The Boys Are Kissing. Finden Sie es eigentlich grundsätzlich skandalös, dass ein Kuss zwischen zwei Jungen auf dem Schulhof letztendlich ein solches Drama auslöst?
Ja, schon. Weil das Drama wird von den Eltern gemacht und dass sie immer wieder sagen, die Kinder sind zu jung, um zu verstehen, was sie da tun. Und vor allem, wenn es hinsichtlich Homosexualität geht, ist als Aussage so problematisch, als gäbe es da irgendwas zu verstehen, wenn sich jemand verliebt. Und sie halten Homosexualität wie für eine sexuelle Praktik oder etwas. Und dieser Umgang macht das Ganze problematisch. Kinder küssen sich, Kinder probieren Dinge aus und muss es überhaupt nichts zu bedeuten haben. Das geht uns vielleicht auch nichts an als Erwachsene, aber die Eltern machen ein Politikum draus und das ist der Skandal. Es gibt eine Petition irgendwann und so weiter, weil natürlich die Mütter von dem einen Kind schon nicht so gerne gesehen sind, weil sie auch ein bisschen politisch sind und die Bibliothek mit queeren Büchern auffrischen wollen sozusagen. Und dann kommen so die Themen auf und das ist das Politikum, würde ich sagen, oder der Skandal.
Sie sagten ja eingangs schon, dass Sie sich jetzt und das Ensemble sich ja auch in dieser Arbeit noch kennenlernen. Auf der anderen Seite sind ja auch Menschen dabei, mit denen Sie schon sehr lange zusammenarbeiten. Gibt es da irgendwie so einen Trick, auch als Regisseurin, wie man da ein Ganzes dann draus webt, sage ich jetzt mal?
Weiß ich gar nicht. Ich kenne, glaube ich, keine Tricks. Wahrscheinlich einfach Interesse, zuhören. Ich glaube, es sind zwei sehr wichtige Eigenschaften, die aber so automatisch dabei sind und zum Glück bei fast allen Theaterschaffenden. Also, dass da immer Leute zusammenkommen, die naiv wie Kinder auf die Proben und aufeinander neugierig sind. Das ist wie so eine Grundbedingung für Theater. Und ich glaube, dadurch entstehen, oder es ist immer erstmal die Möglichkeit da, dass sich was entwickelt gemeinsam, dass sich eine Gruppe entwickelt.
Was sind Sie für eine Regisseurin? Ich habe noch nie bei einer Probe zugeschaut. Sind Sie eher ruhig, analytisch, ganz friedlich, so in der Mitte des Raums sitzend und schauend?
Ich bewege mich viel, bin aber trotzdem ruhig und analytisch, würde ich sagen. Manchmal auch hektisch, innerlich. Ich habe kein Zeitgefühl, merke ich immer wieder. Und manchmal, wenn so Bühnenproben sind, das ist eine Zeit, die ist immer sehr, so knapp, fast immer. Und dann wird das Tempo sehr hoch bei mir. Und dann bin ich aber immer überrascht, weil ich so Zeit geschenkt bekomme, wenn man dann merkt, es ging jetzt aber noch schneller, als ich dachte und jetzt haben wir noch was. Aber ich glaube, ich rede auch mit bei Proben. Also ich lebe das dann immer so mit. Es ist komisch, aber ich bin viel am Analysieren und auch reingehen. Also ich bin relativ aktiv.
Wie ist denn das, wenn Sie langjährige Weggefährten dann in neuen Räumen wieder treffen? Also Ihre Bühnenbildnerin, die jetzt auch das Bühnenbild wieder gemacht hat, Judith Oswald hat ja schon ganz, ganz viele Bühnenbilder für Sie gemacht. Oder auch Sonja Anders jetzt, die Intendantin, ist ja keine Unbekannte für Sie. Sie kennen sich aus der gemeinsamen Zeit am DT, also am Deutschen Theater in Berlin. Sie hat sogar seinerzeit die Dramaturgie gemacht für den Menschenfeind, also die Inszenierung von Ihnen, mit der Sie eingeladen waren zum Berliner Theatertreffen, die, glaube ich, immer noch in Berlin auch zu sehen ist. Wie findet man sich dann auch an anderen Orten wieder neu? Oder ist es dann vielleicht auch gar nicht neu, sondern eher ein Faden, den man weiterspinnt?
Das Schöne finde ich an der langjährigen Zusammenarbeit, dass man wirklich einen Faden weiterspinnen kann. Es ist eine Art von Vertrauen und Sicherheit. Mir geht es oft um Kommunikation, dass ich weiß, ja, wir kennen die Abläufe und ich vergesse nichts. Oder wenn ich was vergesse, denkt meine Bühnenbildnerin dran. Und wenn man manchmal so Erstbegegnungen hat und irgendwann feststellt, wir haben nie drüber gesprochen, findet auch nicht statt. So, und diese Art von Sicherheit in der Kommunikation, dass man weiß, man versteht sich, ist, finde ich, etwas sehr Wichtiges und Wertvolles. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, immer wieder sich selber neu herauszufordern, indem man auch mit neuen Menschen oder an neuen Häusern arbeitet. Und so da so eine Balance zu finden, ist, glaube ich, wichtig, dass es immer die Neubegegnungen gibt.
Sie haben ja vorher schon am Thalia Theater gearbeitet unter Joachim Lux. Also unter klingt vielleicht ein bisschen seltsam. Also er war Intendant, Sie haben inszeniert. Sie haben am DT vorher schon gearbeitet, als Ulrich Kuhn da noch Intendant war. Jetzt haben Sie an beiden Häusern jeweils eine Intendantin. Iris Laufenberg in Berlin, Sonja Anders eben, wie gesagt, hier in Hamburg, wobei Sie auch zum Leitungsteam gehören. Verändert sich dadurch etwas auch ganz grundsätzlich?
Ja, ich glaube, ein Intendanzwechsel verändert im besten Fall etwas. Und nicht, weil es davor schlecht war, sondern weil es wichtig ist, dass sich Dinge verändern am Theater, weil Theater was Prozesshaftes hat. Auch wenn es sich seit Hunderten von Jahren nicht wirklich weiterentwickelt hat, aber trotzdem in den Details ist es die Lebendigkeit wichtig, dass man sich da nicht so festsetzt. Auch fürs Publikum, glaube ich, dass man immer wieder neu herausgefordert wird. Und jetzt über die Persönlichkeiten. Ich finde, dass sowohl Ulrich Kuhn als auch Joachim Lux außergewöhnlich tolle Partner waren. Also so habe ich das erlebt, mit auch viel Reibung. Aber mit der Möglichkeit, immer in den Dialog zu gehen. Und das war für mich, waren das zwei wichtige Begegnungen. Und jetzt bin ich ein Stück älter und habe diese Diskussionen geführt und habe jetzt zwei Intendantinnen, Iris Laufenberg und Sonja Anders, mit denen ich wieder auf einer anderen Ebene arbeite. Also auf einer vielleicht mehr Augenhöhe oder vielleicht ist man auch ein bisschen näher, vor allem jetzt mit Sonja, weil ich sie lange kenne und weil ich Teil der Leitung bin, dass man auch natürlich über die Dinge, über die man spricht, dass die immer eine Konsequenz haben in der Umsetzung, weil wir über das Gesamtkonzept sprechen des Hauses. Und das ist, ja, ich habe Glück, dass ich diese Begegnungen hatte und haben darf.
Gewundert habe ich mich offen gestanden über den Radetzky-Marsch, den Sie auch mitgebracht haben. Was hat es damit auf sich?
Ich wollte irgendwie mein melancholisches Programm brechen und es ist mir sofort eingefallen, auch weil meine Großmutter, meine Geschwister und mich, wenn wir bei ihr übernachtet haben, es war immer toll, wir haben im Wohnzimmer ein Matratzenlager gehabt und dann irgendwann ging morgens der Radetzky-Marsch los und das war sonntagmorgens die Weckmelodie. Daran musste ich denken, weil meine Großmutter gerade umgezogen ist und 100 geworden ist. Und insofern ist es eine schöne Erinnerung.
Der Radetzky-Marsch von Johann Strauss hier bei NDR Kultur à la carte für Anne Lenk. Ist wirklich eine wahnsinnig schöne Szene, wenn ich mir das vorstelle. Ein Bettenlager im Wohnzimmer und die Oma möglicherweise noch dirigierend mit dem Radetzky-Marsch.
Ja. So ist das.
Man findet überall Hinweis darauf, in welchem Jahr sie geboren sind, aber man findet überhaupt gar nichts, wo sie eigentlich ihre Kindheit und Jugend verbracht haben. Ich habe mich schon gefragt, ob es ein großes Geheimnis ist, ist es aber wahrscheinlich gar nicht. Kurzum, wo sind Sie groß geworden?
Ich bin geboren in Baden-Württemberg in Offenburg und habe da aber nicht so eine lange Zeit verbracht und bin dann, prägend war für mich die Zeit in Schleswig-Holstein, in Eckernförde. Bin ich zur Schule gegangen und habe Abitur gemacht und war nach dem Abi noch eine Zeit lang dort und dann war ich ein bisschen in Kiel und insofern ist für mich immer, ist der Norden so, da habe ich so Heimatgefühle, wenn man das so haben kann. Verbindung mit der Natur und so, die sehr stark ist.
Also da würden Sie sagen, dann in dem Fall stärker Verbindung zur Natur als möglicherweise auch zu irgendwelchen Theatern, in denen Sie dann damals gewesen sind?
In Eckernförde gab es kein Theater. Ich war ab und an in Kiel, aber ich bin relativ spät erst draufgekommen und dann direkt in die großen Städte gefahren tatsächlich. Ich war viel hier am Thalia-Theater damals, unter Ulrich Kuhn war das. Und auch in Berlin, ich habe mich dann gleich so ausgebreitet und wollte so alles kennenlernen.
Kommt natürlich die obligatorische Frage nach dem Moment, in dem das passiert ist, dass Sie wussten, dass Sie das interessiert. Also wie ist das entstanden, dass Sie gemerkt haben, ach, das interessiert mich?
Es hat was mit Literatur zu tun und mit Schultheater, dass wir, ja, dann doch ganz langweilig, dass wir als Klasse eine Aufführung gemacht haben und ich gemerkt habe, dass ich plötzlich sehr viel Zeit in der Schule verbringe und mich für alles interessiere, sowohl für das Bauen von Kulissen damals oder das Organisieren von Kostümen. Habe so eine Rolle gespielt auch auf der Bühne, die auch nicht unwichtig war. Und trotzdem war für mich das Gefühl, mir reicht nicht der eine Erzählstrang. Ich möchte alle Erzählstränge irgendwie damit was zu tun haben. Und dann kam so die Regie. Ich wusste aber auch gar nicht so richtig, ob das ein Beruf ist. Und das hat mir aber dann eine Freundin erklärt, dass man das schon machen könnte, die irgendwie eine kulturbewandete Verwandtschaft hatte. Genau, so kam das. Dann habe ich erfahren, dass es ein Fachmagazin, die Theater heute, gibt und bin dann wirklich, das ist ja heute unvorstellbar, immer in die Bibliothek gefahren und habe diese Zeitung gelesen. Und deswegen bin ich dann auch früh nach Berlin, weil ich dann wissen wollte, wer ist denn dieser Marthaler oder Schlingensief und wie sie alle hießen, die da damals berühmt waren. Das wollte ich mir dann angucken.
Ist ja schon interessant, dass das dann auch weiterhin ihre beiden Hauptstädte sind, ne? Hamburg und Berlin.
Stimmt. Hat sich eher so entwickelt. Ich war anfänglich in Augsburg und dann in München. Also ich war erst im Süden. Ich war auch mal in Lübeck und in Aachen. Also ich bin schon ein bisschen rumgekommen, aber das stimmt. Das hat sich dann so, also auch was für ein Glück, das hat sich dann so gefügt, dass ich da gerne arbeite. Auch über die Menschen natürlich. Bei mir hat das dann irgendwann, habe ich angefangen, eher Kontakt zu Menschen zu suchen oder mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ich fein finde.
Sie haben ja quasi Doppelstudium gemacht, könnte man sagen. Also Sie haben angefangen in Gießen. Da nennt sich das Studium ja angewandte Theaterwissenschaften. Und da ist es ja in der Regel so, dass Regie und Spiel so in einer Hand liegen. Das heißt also, die Performer sind sowohl für die Regie zuständig als eben auch selbst auf der Bühne. Und dann nach München gegangen an die Otto-Falkenberg-Schule. Die steht eher für ein vielleicht eher traditionelleres Regie- und Schauspielkonzept. Was haben Sie jeweils mitgenommen?
Ich habe Gießen abgebrochen, aber das war für mich der Einstieg und das Interesse. Es war so reichhaltig. Man kam so aus der Schule und konnte nicht wählen, was man, ne, damals in der Schule muss man ja alles machen, was halt im Stundenplan stand. Und dann, das sich selber zusammenstellen zu können. Und ich habe mich da sehr reingeworfen. Ich habe mich für Tanztheater interessiert damals und fand Marina Abramović ganz toll. Also schon eher diese Art von Kunst und Ausdruck. Und habe dann René Polisch kennengelernt. Der kam und hat bei uns unterrichtet und ich musste spielen. Und er hat inszeniert sozusagen. Und dann dachte ich, ach, da ist schon sehr viel, da kommt viel zusammen, was ich spannend finde. So die Art und Weise der Texte. Und dass man Emotionen und Wissenschaft verbindet sozusagen, ist so eine tolle Theaterform, die er da so entwickelt hat. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich glaube, ich das gibt's ja alles schon. Und Abramowitsch bin ich leider auch nicht. Also ich kann mich da nicht selber hinstellen. Und das war wie für mich dann ganz klar, ich gehe jetzt an die Schauspielschule. Also ich musste erstmal eine Aufnahmeprüfung machen. Aber als ich die dann das Angebot hatte, da hinzugehen, habe ich mich wirklich entschlossen, exakt das Gegenteil von Gießen zu machen. Also es war wirklich, ich habe versucht, keine Fremdwörter mehr zu verwenden und nicht so ganz basal von der Wissenschaft weg in ein irgendwie auch für mich dann doch irgendwie jungfräulichen Theaterraum zu gehen, in dem man so ganz basale Dinge ausprobiert. Und ich habe mir dann immer so selber Aufgaben gestellt an der Schauspielschule. Was möchte ich lernen? Und das hat dann aber auch irgendwie total Spaß gemacht. Aber erstmal musste ich mich wirklich wie so umstellen. Das war wie so eine, ja, Vorhaben, was ich dann durchgezogen habe.
Also sind schon sehr konsequent dann auch, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ich muss mich dann immer entscheiden. Und wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, dann hilft es mir zu fokussieren, weil sonst gibt es ja so unendlich viele Möglichkeiten, die man im Leben machen kann. Und manchmal fühlen sich Dinge nicht wie Entscheidungen an, das ist noch toller, sondern die sind einfach da, weil Entscheidungen zu fällen oft auch schwer ist. Aber so, genau, wenn ich es dann weiß, dann mache ich es, dann ziehe ich es durch. Ja.
Was ist Ihr liebster Raum im Theater?
Das kann ich nicht entscheiden gerade, weil jedes Theater, also es gibt einen Ort im Deutschen Theater, das ist eigentlich das Foyer, das ist der Gang um das Parkett herum Richtung Garderoben, in dem ich so oft nachts im Dunkeln entlang gegangen bin und den ich unglaublich inspirierend finde. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Und dann generell am Theater liebe ich Probebühnen natürlich. Das sind wahnsinnig schmucklose, traurige Orte ohne Fenster, in denen aber alles möglich ist. Und das finde ich was Tolles. Und ja, ich glaube, so hätte wahrscheinlich jedes Theater ein, zwei Orte neben der Probebühne, die toll ist. Ich sitze auch gerne in Zuschauerräumen und bin dann so, neulich war ich im Schauspielhaus und dann, ich bin dann auch immer wieder fasziniert, was Menschen da auf die Beine gestellt haben, dass Menschen diese Gebäude und diesen ganzen Schmuck und Prunk, und das finde ich nach wie vor, kann ich mich da nicht dran gewöhnen, dass das Menschen mal gebaut haben, dass man sich entschlossen hat, das wollen wir haben und jetzt bauen wir da für 1000 Leute Stühle rein und Schnürböden, also auf der Bühne liegen, wenn man kann, und hochgucken in diesen Bühnenhimmel. Das finde ich auch irgendwie wahnsinnig faszinierend. Da hängen dann so Stangen und man kann damit Sachen hoch und runter ziehen. Und das hat sowas, weiß ich auch nicht, Himmelsähnliches.
Das stellen wir uns jetzt alle mal vor, während wir den Moment-Musical Nummer 3 von Schubert hören, gespielt von Alfred Brendel. Kultur à la carte mit der Regisseurin Anne Lenk. Ich weiß nicht, ob jetzt möglicherweise tatsächlich die eine oder der andere durch ein Theater gestromert ist, wenn er diese Musik gehört hat. Was verbinden Sie vor allem damit?
Wir haben am Deutschen Theater einmal das Fest von Thomas Winterberg gemacht und da wurde die ganze Musik an dem Abend durchs Ensemble hergestellt. Also bei den Familientreffen und dann gab es einen Chor und eine Figur, Michael, ein Sohn, den haben wir als Musiker erzählt. Und Camille Damal, der jetzt auch mit uns hier am Thalia Theater ist, auch als Musiker, hat auf dem Klavier dann seinem Vater zum Geburtstag das gespielt. Und da habe ich schöne Erinnerungen dran. Das ist natürlich ein harter Stoff, aber es war auch eine schöne, intensive Zeit, die wir da hatten.
Es ist ja nichts Ungewöhnliches mehr jetzt heutzutage, dass Musik für Theaterinszenierungen eine wichtige Rolle spielt. Aber bei Ihnen ja auch. Also Sie haben zur Saisoneröffnung Was ihr wollt von Shakespeare gemacht am Thalia Theater. Und da war das Orchester aus dem Treppenhaus mit dabei. Also hat Live-Musik gemacht und quasi parallel auch noch das Bühnenbild mitgestaltet, indem es auf so eine Art Podesten, Tribünen stand. Inwieweit ist das wichtig für Sie, also auch als ein rhythmisches Element vielleicht oder auch visuelles wie in dem Fall?
Also ich finde, Musik hat viel mit einem Raum zu tun für mich. Also manchmal brauche ich, wenn der Raum, also das Bühnenbild irgendwie zu glatt ist, dann brauche ich was stört oder eben nicht. Und oft kommt für mich Musik relativ am Schluss dazu, wenn ich viel schon habe und merke, da fehlt noch was. Und das würde dann die Musik ausgleichen. Und in dem Fall mit dem Orchester, die Zusammenarbeit, war die Musik natürlich vorher da. Und ich habe noch nie so mit Live-Musik gearbeitet. Also höchstens, dass Figuren auf der Bühne Musik erzeugen. Aber und insofern musste ich oder wollte ich, dass dieses Orchester einfach eine Rolle spielt als Verortung. Und ich habe dann gesagt, die sind der Ort sozusagen. Das war die Idee, dass sie wie so Pflanzen, habe ich immer gesagt, sind, nur so als inneres Bild. Ich weiß, dass sie nicht aussehen wie Pflanzen, aber dass man wie so denkt, das ist diese Insel, dieses Illyrien, das macht Töne und die gehen zum Teil mit der Handlung mit und zum Teil nicht. Das war ein Versuch, weil wir Lust hatten, mit diesem Orchester zusammenzuarbeiten, die sind ja frei und die sind sehr beweglich und sehr experimentell und haben eine unglaubliche Freude daran, sich zu verkleiden, sich zu bewegen. Deswegen sind die natürlich spannend für Theater.
Das war, wie gesagt, die Saisoneröffnung. Das Presseecho war teilweise nicht so erfreulich jetzt für Sie. Da ist natürlich auch ein unglaublicher Druck drauf. Inwieweit fasst Sie sowas an oder gehören Sie zu denen, die auch sagen, ich lese unbedingt gar nicht, was die Kritikerinnen und Kritiker schreiben?
Nö, ich lese das nicht. Ich weiß, es ist irgendwie eine Art von Verantwortung, aber es gibt ja genug Leute am Haus, die das lesen und sich damit beschäftigen. Ich habe da zum Glück irgendwie nichts mit zu tun, weder in den Proben. Also ich möchte einfach selber und für uns und fürs Ensemble, dass es stimmt. Und wenn das gegeben ist, dann ist das für mich, das ist das Wichtigste. Und was jetzt die Presse, also ich weiß, wie viel Zufall das ist, wenn man gute Kritiken bekommt. Und genauso ist es irgendwie eine Art von, also ich nehme das nicht persönlich und nehme das ehrlich gesagt auch nicht ganz so wichtig. Natürlich möchte man mit Theater Leute berühren, aber ich finde, ich bin zufrieden mit dieser Arbeit und das ist, glaube ich, finde ich ehrlich gesagt. Und dass das Ensemble das gerne spielt und die erzählen, dass sie tolle Vorstellungen haben und dass es mit dem Publikum gut funktioniert, dann ist das okay.
Sie sind da ja als weibliches Trio jetzt an der Spitze des Thalia Theaters. Und ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass Sie ja auch gekommen sind, um da weiter einen Traum von Ihrem Theater zu gestalten. Wie sieht Ihr Traum von Theater aus?
Ui, also das geht, glaube ich, auch nicht so schnell, sondern es ist nur die Frage, was mache ich am Theater und reise ich herum und suche mir die Rosinen raus oder gehe ich in Verbindung und probiere, diese gelebte Utopie, die Theater ist, irgendwie ein Stück weit zu gestalten. Und ich glaube, da geht es ein bisschen darum, Räume zu öffnen und dass möglichst viele Menschen gut arbeiten können. Wir haben gestern habe ich in einer Runde über Lehrer gesprochen an Regieschulen und es gibt so das Modell von Fragen stellen, bis der Schüler, die Schülerin das sagt, was der Lehrer hören möchte und dann genau darum geht es in der Szene und mich würde immer interessieren, was haben denn die anderen zu erzählen und wie kriegt man einen Raum hin, der so angstfrei und inspirierend ist, dass da etwas entstehen kann, was vielleicht nirgends anders entstehen könnte und wie gesagt, das ist ein hehres Ziel, aber so darum geht es mir im Gegensatz zum durch Deutschland reisen und da und dort mal was zu inszenieren. Aber ich glaube, das ist ein sehr langer Prozess und wer weiß, ob es irgendwann den Moment gibt, wo ich sage, das habe ich gemeint.
Sie sind ja leitende Regisseurin. Also wie definieren Sie da Ihre Aufgabe? Also suchen Sie die anderen Regieführenden mit aus oder geben Sie da das Profil vor? Weil es ist ja schon auffällig, das war schon in Hannover so, als Sonja Anders da Intendantin war, dass sehr viel mehr Frauen engagiert worden sind als eben in den Vorjahren. Und hier jetzt mit Blick auf die nächste Saison haben wir von, ich glaube, 20 Inszenierungen 14, die von Frauen auch inszeniert werden. Also das ist schon sehr, sehr viel. Inwieweit geben Sie da auch eine Linie vor oder was entscheiden Sie da mit? Suchen Sie Regisseurinnen aus?
Ja, also ich würde sagen, da gibt es schon ein Gremium, da gibt es auch die Dramaturgie und im Grunde könnte auch das Ensemble Leute vorschlagen und man guckt und begleitet und spricht und dann haben wir auch mit vielen Leuten schon vor längerer Zeit Verabredungen getroffen und dann oft auch über mehrere Jahre, aber ich würde sagen, es gibt bei uns kaum, ich entscheide als Person, das wird stattfinden, sondern das muss von allen getragen oder vom Großteil getragen werden, finde ich, weil wir ja auch den Hintergrund und die Unterstützung darstellen für die KünstlerInnen. Also ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie das Mann-Frau-Verhältnis ist bei uns. Es hat sich schon auch was verändert. Es gibt auch mehr weibliche Regisseurinnen, weil sie einfach gefördert wurden zum Glück. Ich glaube, dass diese Dinge wie die Frauenquote beim Theatertreffen ganz, ganz Großes geleistet hat, dass man einfach mehr geguckt hat. Was machen Personen, die weiblich gelesen werden oder deren Namen weiblich klingen? Und dass damit einfach mehr gefördert wurde. Und das ist schön, dass sich das so angeglichen hat, finde ich. Und ansonsten suchen wir einfach Leute, die wir inhaltlich interessant finden. Und die auch Lust auf uns haben.
Wir hören jetzt das Orchester im Treppenhaus.
Thank you.
Thunderbird, das Orchester im Treppenhaus, das auch dabei war bei der Inszenierung von Anne Lenk, Was ihr wollt, immer noch zu sehen am Hamburger Thalia Theater. Bald dann jetzt Anfang Juni Premiere von The Boys Are Kissing. Darüber haben wir schon gesprochen. Ich würde gerne noch auf ein Projekt in der nächsten Spielzeit mit Ihnen kurz zu sprechen kommen. Da werden Sie zweimal inszenieren. Und das sind dann wieder in Anführungszeichen klassische Stücke. Einmal Geschichten aus dem Wiener Wald von Horvath, das kommt erst nächstes Jahr. Und dann in diesem Jahr, November, Dezember, Kabale und Liebe von Schiller, nicht Ihr erster Schiller. Maria Stuart war ja auch eingeladen zum Berliner Theatertreffen, Klammer auf, Klammer zu. Das ist rausgekommen am Deutschen Theater Berlin. Und das Besondere an dieser Aufführung ist, dass sie jetzt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Theater in Berlin entsteht. Das heißt also, Hamburger Thalia Theater und das Deutsche Theater in Berlin tun sich zusammen für Kabale und Liebe von Schiller. Klingt super, klingt auf den ersten Blick auch nach Kostenersparnis. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass, so muss es dann ja sein, das Ensemble dauernd hin und her reist, ist das auch ein ganz schöner Aufriss, oder?
Ja, ich habe das auch schon mal in so einer Sitzung gesagt, als wir zu diesem Thema zusammensaßen. Sparen wird es nicht sein, es ist ein Freundschaftsspiel. Ich glaube, das ist wichtig, weil es schon so ist, wo wir gerade über Presseresonanzen sprachen und so weiter, dass es doch für weibliche Intendantinnen und Führungskräfte gerade immer wieder auffällig viel Kritik gibt und so weiter. Und es insofern manchmal nicht so tolles Klima ist und alles, was Freundschaft und Zusammenhalt erlebbar macht für uns, ist einfach etwas sehr Wichtiges, finde ich. Und künstlerisch diese Fusion von zwei Ensembles, die, glaube ich, kann auch natürlich wie etwas hinterlassen, was irgendwie fruchtbar ist. Insofern sind das mehrere Fliegen mit einer Klappe, aber sicher nicht praktisch und sicherlich nicht kostengünstiger, nicht viel günstiger.
Uraufführung Kabale und Liebe war 1784, könnte sein. Ist also schon sehr, sehr lange her. Wenn wir jetzt mal auf The Boys Are Kissing gucken, was glauben Sie, wie lange wird es dieses Stück geben?
Also das hat sich schon geändert seit ein, weiß ich nicht wie langer Zeit. Dass modernere Stoffe auch aus dem Trend heraus vielleicht nicht wiederholt werden. Ne? Dass man das Nachspielen wird dann so zwei, drei Jahre gemacht und dann wird es beiseite gelegt. Und ich glaube, es hat eher so auch strategische, marktstrategische Gründe manchmal leider und hat nicht unbedingt was mit der Qualität zu tun. Wobei ich sagen würde, die Klassiker, die wir immer wieder spielen, einfach bestechend sind in ihrer Qualität. Also was man beim Zerbrochenen Krug oder bei Maria Stuart erlebt durch diese Dichte an Sprache und auch eine Krimi-Struktur zum Teil und so weiter, da ist man schon immer wieder fassungslos, was da so geschrieben wurde. Und das hat sich halt auch traditionell verändert in der Postmoderne, würde ich sagen, dass man diese alten Schinken gerne mischt im Spielplan mit was ganz Aktuellem. Und die wenigsten Theater haben dann Lust auf was aus den 50ern oder so. Ich würde sagen, es hat nicht unbedingt was mit Qualität zu tun, dass Stücke nicht so lang gespielt werden.
Ich finde, der Text lohnt das Kennenlernen unbedingt. The Boys Are Kissing. Premiere ist am 6. Juni. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Probenzeit und bin dann gespannt, was wir auf der Bühne zu sehen bekommen.
Ganz
herzlichen
auch.
Dank.
Vielen, vielen Dank.
Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie finden das Gespräch natürlich wie immer auch in ARD Sounds.